herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Ich sitze hier gerade in meinem ultra gemütlichen Yeti Campingstuhl und hatte ein großartiges Gespräch für unsere neue Folge Base 5 on Air hier mit Philipp Wiedmann. Wir haben über Urlaube und über Reisen gesprochen, vor allem was der Unterschied ist zwischen Urlaub und einer Reise, einem Abenteuer, was die Planung angeht, was das angeht, was man für sich selbst in den Alltag mitnehmen kann. Und ich muss sagen, es war eine richtig coole Folge. Ich hatte wirklich sehr, sehr häufig einen Smile im Gesicht, habe mich auch schon vorab echt auf diese Folge gefreut, weil ich nach dem Filmscreening hier bei uns in der Base einfach wusste, hey, das wird ein witziges Gespräch. Da wird viel dabei sein, ohne zu wissen, in welche Richtung es geht. Und ich finde, man konnte wahnsinnig viel mitnehmen für sich selbst, für den Alltag. Deswegen würde mich natürlich interessieren, wie hat es dir gefallen, wenn du diese Folge hier gehört hast? Vielleicht hörst du sie selber gerade im Urlaub oder auf einer Reise oder auf dem Weg dahin. Vielleicht kommen dir Gedanken für deine nächsten Trips, für deine nächsten Reisen oder Urlaube. Auch das würde mich natürlich interessieren. Und ja, bevor ich jetzt hier so weiter vor mich hin spreche, wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Freue mich wie immer über dein Feedback, über deine Shares, über deine Likes. Und ja, erzähl deinen FreundInnen gerne davon, teile diese Folge und genieß deinen Urlaub oder deine Reiseplanung. Viel Spaß! Ach, Philipp, du bist neu angereist. Du bist einfach nur so, du bist hergekommen.
Ja, ich habe das Glück, dass ich per Pedes zu Fuß heute anreisen konnte, weil ich tatsächlich 500 Meter entfernt in der schönen historischen Hofburg arbeite.
Nice, sehr schön. Aber da wohnst du nicht. Wie bist du zur Arbeit gekommen? Wie ist dein normaler Weg zur Arbeit?
Da wohne ich zum Glück nicht. Ich wohne im wunderschönen Stubaital, im Seitental von Innsbruck. Und ich bin in der luxuriösen Lage, ein Klimaticket zu besitzen, das mir erlaubt, dass ich schön mit dem Schnellbus in der Früh von Neustift nach Innsbruck fahren kann.
Nice, wir fliegen eigentlich auch eine Option. Geht sich nicht aus, ne? Ist auch verboten wahrscheinlich.
Also das wäre tatsächlich eine sehr, sehr geile Option, aber außer wenn jetzt Corona ist und der Flughafen zu ist, ist Innsbruck gänzlich Flugverbotszone.
Okay, spannend. Ich habe da eine coole Story hier. Der Stefan Ager, der war auch schon mal bei uns im Podcast. Ja, und der Gumpi, kennst du die?
Nee.
Andreas Gumpenberger. Die zwei sind die haben im Hochseilgarten gearbeitet, im Hopfgarten, bei sich zu Hause ja. Immer. Und die haben dann oben sich kurz einen High Five gegeben und sind nach Hause geflogen. Der eine rechts in seinen Garten, der andere links. So nice.
Ach, das ist schon richtig edel.
Geil. Jetzt sind wir schon am Ratschen und lassen euch natürlich auch teilhaben, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen von unserem Vorgeplänkel hier. Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Philipp, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade in diesem Augenblick?
Ich würde dem Ganzen schon fast eine 8 geben. Also es divergiert ein bisschen mental und körperlich. Mhm. Wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen bin, ist natürlich die mentale ein bisschen leerer als die körperliche, aber zusammengenommen haben wir eine solide 8.
Ist solide, das ist doch schön, sehr gut. Hast du dir schon einen Energiespender gönnen können? Weil Office war es wahrscheinlich nicht, aber gab es irgendwas anderes, was dir Energie gibt an so einem Tag? Ich meine, den ganzen Tag im Office. Ich weiß jetzt ein bisschen was über deinen Lifestyle sonst. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass auch die körperliche eher low ist, wenn man so den ganzen Tag nur rumhängt. Wie war dein Tag so energiespendertechnisch heute?
Ein ganz ungewöhnlicher Energiespender war heute, dass ich in der Mittagspause kurz in den Tirolia Store reingegangen bin, um ein Buch zu kaufen eigentlich. Und dann habe ich aber noch was anderes entdeckt, was so kurz meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und dann, weil ich keine Zeitnot hatte, bin ich da eine Viertelstunde gesessen, habe in so ein Buch reingeschmökert. Und so im Nachhinein war das dann eigentlich eine ganz willkommene, weil auch unvorhergesehene Abwechslung.
Ja, das ist spannend. Passiert das öfter?
Nee, leider nicht tatsächlich, weil, also auf Arbeit, man schaut einfach doch, dass man die Mittagspause so ein bisschen kürzer hält. Mhm. Könnte man bestimmt mal drüber nachdenken, ob das überhaupt so clever ist. Aber ja, jedes Mal, wenn sie dann zeitlich ein bisschen ausufert, ist es eigentlich doch sehr lohnend.
Ja, cool. Generell liest du viel?
Nee, das ist studienbedingt, weil ich bis vor kurzem studiert habe und man jeder kennt es, oder? Wenn man sowieso den ganzen Tag in irgendwelchen Folien und Büchern rumstöbert, dann ist da meistens die Lust am Abend eher eingeschränkt, aber kommt jetzt wieder so ein bisschen. Also merke ich richtig, gerade wenn ich im Bus sitze zum Pendeln, höre ich zwar gern Musik, aber dann hin und wieder kommt es auf, dass ich denke, ach, jetzt so ein schönes Buch. Genau, und da cool. möchte ich auch wieder anknüpfen.
Sehr geil, nice. Was sind denn sonst so deine Daily-Energiespender? Jetzt mal so, also nicht heute generell, sondern so generell einfach. Hast du so Energiespender?
Meine Energiespender sind tatsächlich der Sport. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, ein bisschen leer zu sein, fertig zu sein, dann ist eigentlich für mich tatsächlich dann vielleicht auch kontraintuitiv, aber es ist der Sport, dass ich mir eine Einheit gönne, meistens dann ein bisschen entspannter. Und aber die lässt mir den Kopf frei werden und danach fühle ich mich einfach wieder richtig gut, habe wieder Bock, was zu machen. Alles, was vielleicht davor so ein bisschen belastend war, ist erstmal fertig oder genau, wird wann anders verarbeitet. Okay. Nice. So ein ganz kleiner Sport.
Was sind so deine Sportarten?
Ja, mittlerweile, man muss ja fast sagen, leider die ganze Bandbreite der alpinen Spielarten. Ich bin primär in die Berge gekommen fürs Gleitschirmfliegen. Aha. Und das lässt sich natürlich super kombinieren mit dem Wandern oder mit dem Berglaufen, mit dem Trailrunning. Und so ist das Stück für Stück ausgeweitet. Mittlerweile auch viel Alpinklettern, Eisklettern, Skitouren gehen. Und am allerliebsten eigentlich die Kombinationen daraus, so dass man das Allerbeste aus den Bedingungen rausholen kann und auch für jede Saison was dabei ist.
Sehr geil. Also man hört es schon, zugezogen auf jeden Fall, auch kein waschechter Innsbrucker, geschweige denn Tiroler. Wo kommst du ursprünglich her?
Ich komme aus dem Stuttgarter Umland, aus Esslingen am Neckar.
Cool. Und die Berge haben dich hierher gezogen?
Ja, genau, ganz richtig. In der Corona-Hochzeit wussten wir nichts mit uns anzufangen und haben dann philosophiert und gemerkt, in meiner alten WG, eigentlich wollten wir schon beide ewig lange einen Gleitschirmschein machen. Und dann haben wir wirklich an der allerersten Option, wo das wieder ging, haben wir das auch gemacht.
Geil.
Und dann nach dem Schein war für mich klar, okay, ich muss da auf jeden Fall näher hin zu den Bergen, um das öfter zu machen.
Cool, sehr geil. Was bedeutet Reisen für dich?
Spannende Frage.
Sitzen wir hier in unseren Yeti Europe Campingstühlen, hören der Blasmusik zu. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade hört. Wahrscheinlich durchs Mikro nicht, aber durchs Fenster kommt hier die Blasmusik rein. Ich weiß nicht von was, ehrlicherweise. Urlaubsfeeling so ein bisschen, aber was bedeutet das? Was bedeutet Reisen generell für dich?
Ja, tatsächlich ist, also Reisen ist zwar Urlaub, aber ich würde da, also für mich persönlich unterscheide ich da ein bisschen, was einfach nur reine Urlaub ist im Sinne von Erholung und Reisen. Reisen ist für mich immer verbunden mit Entdecken. Sprich, wenn ich sage, ich gehe reisen, dann, das muss nicht zwangsläufig sein, dass ich wohin gehe, wo ich noch nicht war, aber ich möchte irgendwas machen, wo für mich nicht ganz klar ist, was da das Resultat sein wird oder wie das sein wird. Ja, also wenn ich jetzt wieder an den Gardasee fahre, um da Gleitschirm zu fliegen, das ist zwar geil, aber das wäre jetzt für mich kein Reisen. Da weiß ich, was auf mich zukommt, wie ich mich da fühlen werde. Und beim Reisen ist es immer so dieses Unbekannte. Ja, wie werden die Leute da drauf sein? Haben die Bock auf mich? Kann man mit denen connecten, da was Cooles starten? Wie ist die Landschaft? Was für Eindrücke wird man da haben? Und die Kombination führt dann auch immer dazu, dass man, weil man nicht alles planen kann, viele Dinge passieren, auf die man nicht vorbereitet ist. Und einfach das ist immer wieder das Spannende am Reisen, dass man mit Situationen konfrontiert ist, wo es nicht klar ist, wie man handeln muss oder irgendwie, wie man die Situation gestalten kann, sondern man muss dann im Moment einfach mit Bauchgefühl entscheiden, hey, was machen wir jetzt? Und das, ja, das finde ich das Geile am Reisen, was mich immer wieder catcht.
Nice. Da werden wir heute auf jeden Fall noch die ein oder andere Reisestory aus der Vergangenheit und vielleicht schon Gedanken zur Zukunft von dir hören und auch einiges zu den Eigenschaften, die man mitbringen muss, um überhaupt so reisen zu können, wie du reist. Wir hatten ja erst vor wenigen Wochen euren Film hier bei uns in der Base, bei einem niceen Screening. Ich musste so oft lachen und es war echt einfach cool zu sehen, was ihr da für einen Spaß hattet, aber dazu später mehr. Vielleicht jetzt erstmal vorab. Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema irgendwie, aber wer bist denn du eigentlich? Und wie bist du zur Base gekommen?
Ja, ich bin der Philipp Wiedmann, 28 Jahre jung und ja, begeisterter Bergsportler in allen Disziplinen, wie schon erwähnt. In meinem zivilen Leben bin ich studierter Mathematiker und Softwareentwickler und betreibe das aber primär, um meine anderen Späße zu finanzieren. Und mit der Base verbindet mich ein Event, das auf der einen Seite schlecht war, aber einfach auch dann im Nachhinein viel Gutes gebracht hat. Und zwar war ich 2021 mit einem Freund Biwak fliegen. Für alle, die es nicht wissen, Biwak fliegen ist quasi mit dem Gleitschirm auf Strecke zu gehen, wo fern hinzufliegen und aber alles zum Übernachten dabei zu haben. Sprich, dass man einfach irgendwo landen kann, das nicht planen muss und dann kann man da einfach biwakieren. Und da bin ich leider abgestürzt und in ein Geröllfeld eingeschlagen. Also abstürzen hört sich immer so ein bisschen schlimm an. Es ist mehr ein in den Berg reinfliegen wie ein runterfallen. Und nichtsdestotrotz hat man schon gute 30 Sachen drauf. Und da habe ich mir eine offene Patellafraktur zugezogen. Genau. Ja, und um da doch möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen, bin ich damals an die Base geraten. Und zwar kannte ich schon davor relativ gut die Lena Kunde, Physio in der Base 5. Und die war sofort mit vollem Tatendrang zur Stelle, hat mich dabei behandelt. Und so wurde ich überhaupt dann so richtig auf die Base aufmerksam und habe da jetzt die letzten 3 Jahre ziemlich erfolgreich Reha gemacht. Und mittlerweile auch Prehab-mäßig bereite ich mich auf Wettkämpfe und andere Aktivitäten vor in der Base.
Sehr geil. Es gab einen kleinen Rückschlag relativ kurz nach der ersten OP, oder?
Ja, ganz genau. Und zwar sind wir eigentlich super in die Reha gestartet. Alles hat sich gut entwickelt. Also ich wurde direkt, weil das ein offener Bruch war, direkt operiert. Das ging eigentlich dann schnell und die haben es super gemacht. Und dann ist alles abgeschwollen und ich konnte relativ schnell die Muskeln wieder ansteuern. Und weil ich es nicht erwarten konnte, weil ich in der Zeit feststellen musste, dass ich außer Sport tatsächlich sehr, sehr wenig Hobbys habe, habe ich einfach wieder angefangen direkt mit Laufen. Und auch das ging gut. Und dann habe ich es einfach zu schnell gesteigert und tatsächlich nicht beim Trainieren, sondern bei einem Kontrolltermin hat sich dann rausgestellt, dass das Ganze wieder auseinandergebrochen ist. Man muss sich das so vorstellen, da werden alle Teile von der Kniescheibe, von der Patella, werden so ein bisschen auf Drähte aufgespießt und dann werden die Enden von diesen Drähten verknotet, dass das alles irgendwie zusammenhält. Ja, das heißt, das fliegt nicht wieder komplett auseinander, aber die einzelnen Stücke werden da wieder auseinandergezogen. Das ist keine schöne Angelegenheit. Und dann ja, ist die natürlich nicht so stabil, wie sie sein sollte, dann kann ich heilen. Das war der Rückschlag. Und dann hat es tatsächlich geheißen, 12 Wochen nichts tun. Einfach nur das Bein hochlegen und warten.
Und hast du dann neue Hobbys entdeckt für dich? In den 12 Wochen? Also 12 Wochen ist ja brutal, ne?
Ja, ich habe tatsächlich ein neues Sporthobby entdeckt. Und zwar hatte ich schon ganz lange auf dem Schirm mal, dass ich kajaken wollte. Und in der Zeit habe ich dann festgestellt, dass man im Kajak tatsächlich sitzt und das Knie nicht braucht. So, man braucht nur ein bisschen den Oberschenkel, um Druck innen gegen den Rand vom Kajak zu bringen. Aber sonst kann man drin sitzen. Ne? Aber man sollte halt nicht kentern, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber so leichte Sachen kann man kajaken. Und das war dann das Hobby, das ich mir in der Zeit zugelegt habe.
Echt jetzt? Das ja. Ist geil. Wo bist du dann kajaken gegangen?
Ah, in der Imster Schlucht, in der Brandenberger Ache. Echt? Das hat schon richtig Bock dann gemacht.
Ja, das ist geil.
Und hat mal wieder gezeigt, so irgendwie gibt es doch immer einen Weg. Aus jeder Scheißsituation kann man irgendwie was Gutes rausschlagen.
Cooles machen, ja, mega nice. Wo ist der Unfall passiert?
Im Tannheimer Tal.
Okay, das heißt gute Anbindung dann auch, also gute Bergungsmöglichkeiten gab es dann doch trotzdem.
Ja, ich meine, man muss sagen, der Vorteil ist immer, wenn man beim Fliegen verunglückt, heißt das immer, dass Flugwetter ist. Das heißt, wenn ich fliegen kann, kann auch der Hubschrauber fliegen, weil das war schon sehr, sehr alpines Gelände. Also eine Bergung zu Fuß wäre da wahnsinnig umständlich und langwierig gewesen. Und so, man ruft da an, eine Viertelstunde später ist der MTC da und nochmal eine Viertelstunde später bist du da im Krankenhaus.
Krass, ja.
Und dann wirst du direkt operiert.
Was sind so deine ersten Gedanken gewesen? Wir haben ja immer oft das Thema hier auch in den Podcast-Folgen schon gehabt, so was sind die ersten Gedanken nach den schweren Verletzungen? Also Alex Kilde, Nina Ortlieb, die alle schon mal wirklich krasse Sachen durchgemacht haben, auch ein Christian Fink, die Podcast-Folge, super spannend, oder Chris Ebenbichler. Was waren so deine ersten Gedanken nach dem Unfall und dann auch nach der OP, wo sie dir gesagt haben, was jetzt Phase ist und wie die nächsten Wochen aussehen werden? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, nach dem Unfall direkt, da ist man einfach so drauf mit Adrenalin. Das sind nur wilde Sachen passiert. Und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, mit dem Heli zu fliegen, weil ich noch nie Heli geflogen bin. Und es war immer dieses, ja, okay, das ist scheiße, es muss was passieren, dass ich Heli fliegen kann. Aber dann in dem Moment war ich so, okay, das ist jetzt das Positive, was ich da mitnehmen kann, oder? Endlich darf ich da fliegen. Hab das bisschen verdrängt mit dem Knie. Ja. Und ich war natürlich auch in dem Moment der Meinung, das ist alles nicht so schlimm. Ich dachte, ich kann wieder selber aufstehen. Das hat natürlich nicht funktioniert.
Ja. Fuck.
Aber das ein bisschen verdrängt. Und im Klinikum war das dann auch so. Ich habe lustigerweise dann Einzelzimmer gehabt und habe aus dem Zimmer raus wieder Paragleiter gesehen am Berg. Und ich hatte nur dieses Gefühl, boah, ich habe schon wieder so Bock. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich richtig schnell wieder auf die Beine komme. Das war so das, was ich mir gedacht habe. Die Ernüchterung, die kam dann tatsächlich einfach erst in den Wochen danach, wenn man dann daheim sitzt und es geht vielleicht nicht so voran, wie man denkt, oder das Knie schwillt dann doch mal wieder an, oder man braucht einfach zum Spar, der normalerweise 3 Minuten zu Fuß weg ist, braucht man einfach für so einen Einkauf 3 Stunden, ne? Weil man im dritten Stock wohnt. Da kommt dann die Ernüchterung und ja, so die schwierigeren Momente, aber direkt danach war ich eigentlich relativ zuversichtlich.
Bist du generell immer schon ein sehr positiver Mensch, auch wenn was mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst?
Ja, würde ich schon so sagen. Ich weiß gar nicht, ob es einen spezifischen Moment gab, wo ich mir das so angewöhnt habe, aber mittlerweile, ich denke immer nur, hey, was kann ich da eigentlich Positives mitnehmen? Und wenn man die Dinge so betrachtet, dann eigentlich ja in jeder, egal wie scheiße die Situation ist, irgendwas fällt einem immer ein, was gut ist. Und wenn man dann einfach das aufteilt in Dinge, die ich nicht ändern kann und die so hinnimmt und sich nicht drüber ärgert, und Dinge, die ich jetzt ändern kann oder die ich draus lernen kann, dann funktioniert das eigentlich, dann geht man da eigentlich relativ gut durchs Leben und ärgert sich nicht so viel.
Voll geil. Ich finde, also du strahlst immer so eine positive Art aus schon. Also wir haben uns ja da im Zuge der Reha schon auch immer wieder gesehen, und dann warst du in den Gruppensessions, glaube nach dem Festival war das, bist du dann ins Gruppentraining gestartet, oder? Nach dem Base 5 Festival?
Ja, ganz richtig.
Genau. Also bist jetzt auch schon seit über,
ich bin jetzt
1,5 Jahren wahrscheinlich dabei. Sowas.
Ja,
2022, genau. Ne? Ja, krass. Und ich glaube, also es sind ja nicht alle Menschen so positiv, gerade in der heutigen Zeit, in der aktuellen Situation nicht. Gibt es da was, kannst du das, also ist es einfach so für dich da und hast du einfach schnell diese positiven Gedanken, oder hast du da irgendeine Strategie, wie du das, auch in Phasen waren dann im Verlauf der Reha, wo du gemerkt hast, boah krass, so schnell komme ich jetzt doch nicht wieder an den Berg, wie du dann damit umgegangen bist, oder war das einfach so Gedanken da, hey, ich muss das Positive rausziehen und fertig, oder kannst du da auch Menschen Tipps geben in deinem Umfeld, in deinem direkten oder jetzt auch unter unseren ZuhörerInnen, die vielleicht nicht so das Positive sehen?
Also ich glaube, was schon immer mal hilft, ist zu reflektieren, irgendwie was nicht so gut läuft, also entweder mit guten Freunden, oder was mir oft hilft, ist Dinge einfach aufzuschreiben, dass man für sich das mal so klar hat, okay, was ist nicht so gut, und sich dann im nächsten Schritt ganz aktiv zu überlegen, hey, kann ich da jetzt eigentlich was dran ändern? Und wenn man Dinge so ganz explizit macht und das auch mal aufschreibt oder mit jemand anderem reflektiert, dann, finde ich, kann man Dinge viel besser abschließen, dass man dann irgendwann merkt, okay, hey, das ist jetzt blöd, ich kann da nichts ändern, aber dann kann man diesen Gedanken und diese Negativität so ein bisschen abschließen. Also das Aufschreiben hilft mir ganz massiv. Und ja, die positiven Dinge zu sehen, das muss man so ein bisschen trainieren, indem man das wirklich mal anfängt, und wenn einem was nicht so taugt gerade, wirklich einfach mal eine Sache sucht. Und am Anfang wird einem das schwerfallen, und irgendwann merkt man aber, hey, da habe ich jetzt was gefunden. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann schleicht sich das auch so, wie bei allen Dingen, im Leben, so als Gewohnheit schleicht sich das so ein bisschen ein, dass man doch immer wieder irgendwas feststellt und meistens kann man dann selber drüber lachen und denkt so, ah ja, das finde ich jetzt, das kann ich da jetzt vielleicht mitnehmen, wo man am Anfang gar nicht dran gedacht hätte. Also ganz explizit würde ich da als Tipp mitgeben, ganz explizit Dinge, die man nicht so gut findet, aufschreiben und schauen, kann ich überhaupt was tun? Weil Dinge, die man nicht ändern kann, mit denen braucht man sich nicht selber belasten. Aber wenn man die nie benennt, dann kursieren die einfach die ganze Zeit in den Gedanken.
Sehr geil, vielen Dank. Warst du schon vor deinem Umzug dann letztendlich auch für den Gleitschirmschein, warst du da auch schon sehr viel in den Bergen unterwegs dann von Stuttgart aus? Ist das oder schon immer auch in der Kindheit?
Das muss man jetzt immer ein bisschen relativieren. Also prinzipiell muss ich meinen Eltern großes Dank aussprechen, weil sie selber nicht beziehungsweise sehr, sehr wenig Skifahren, haben mich aber, seit ich 6 Jahre alt bin, in die Berge geschickt mit der örtlichen Skischule, in die Skifreizeit eine Woche jeden Winter. So bin ich zu den Bergen gekommen und hatte dann zu Abitur, Matura-Zeiten, würde man in Österreich sagen, das Glück, einen Freund zu haben, der eine ganz kleine Wohnung in Laax hatte oder dessen Oma Laax in Graubünden in der Schweiz, ein relativ geiles Skigebiet. Und da haben wir dann angefangen, unsere Freizeit so direkt nach den Prüfungen, wo man frei hatte, unsere Zeit da zu genießen, vergeuden, nennst du, wie du es willst. Und da habe ich so richtig Bock bekommen eigentlich. Da habe ich angefangen zu merken, okay, wie geil das eigentlich ist, wenn man direkt mal da länger ist, wo man den Spaß haben kann und nicht da nur so hinfährt, und war aber noch nicht so aktiv. Das hat sich dann erst entwickelt, dass ich während einem Auslandsaufenthalt in den USA, in Kalifornien, habe ich eben ganz klassisch wieder so ein Tourist geschaut, was könnte man da eigentlich machen, hatte so ein Buch, 1000 Dinge, die man in Los Angeles machen sollte. Und da war eine Tageswanderung vom sogenannten Pacific Crest Trail. Das ist ein Trail, der geht von der mexikanischen Grenze bis zur kanadischen Grenze. Und dachte, ja, geil. Und aus einem Tag habe ich dann irgendwann da eine Woche gemacht und war da eine Woche backpacken. Also ganz klassisch fernwandern, würde man auf Deutsch sagen. Und das hat mir ziemlich gut getaugt, so bin ich dazugekommen. Dann habe ich zu Studienzeiten, ich habe in Augsburg, Bayern studiert, habe ich angefangen, immer mehr in die Berge zu fahren, Stück für Stück, an Wochenenden, und irgendwann ein eigenes Auto gekauft, um da unabhängig von anderen zu werden, und habe dann immer öfter. Und so hat sich das gesteigert, dass ich da immer fanatischer wurde, immer mehr Bock hatte, immer öfter gefahren bin, bis ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, irgendwo anders zu wohnen und immer nur in die Berge zu fahren.
Geil. Sehr, sehr geil. Was sind aktuell so deine Hauptbergaktivitäten, Sportarten über die ganze Saison gesehen, die du so machst? Also alles, was man machen kann am Berg. Wie du vorhin schon gesagt hast, Eisklettern.
Genau, ja. Der Fokus ist so ein bisschen, ich kombiniere gerne Sachen, so, dass man das Beste aus den Bedingungen rausholen kann. Und also ich gehe zum Beispiel nicht so gern bergab. Das heißt, ich gehe super gern Hochtouren, entweder mit den Ski oder zu Fuß, und habe dann aber den Gleitschirm dabei. Vielleicht für Leute, die da nicht so versiert sind, Gleitschirme sind heutzutage nicht mehr diese riesigen 20-Kilo-Rucksäcke, die man da dabei hat, sondern ein vollständiges, sicheres Gleitschirm-Setup hat ungefähr 3,5 Kilo oder sogar weniger und passt in einen 30-Liter-Rucksack. Ja, das heißt, das kann man gut mal mitnehmen. Und ja, und dann, wenn ich am Gipfel bin, suche ich mir einen Startplatz und fliege dann runter.
So geil.
Oder wenn der Schnee zum Beispiel, ganz klassisch bei einer Hochtour, ist halt die ersten 1000 Höhenmeter geil. Die nehme ich natürlich auf Skiern mit. Und dann hole ich aber unten, wenn's matschig wird und man durch die Latschen durch muss, dann hole ich den Schirm raus und mach die Fliege. Genau, und das ist so das Highlight. Oder man kann das auch mit Meerserlängen, kann man das super kombinieren mit dem Schirm. Und das macht mir immer Spaß, wenn ich gerade, also Startplätze kann man oft nicht ganz so gut planen, sondern man muss vor Ort gucken, wie die Bedingungen sind. Und das macht mir dann immer Spaß, den einfach mal mitzunehmen und dann vorzuschauen, gibt es hier jetzt eine Option, wo ich starten kann? Und wenn es dann klappt, einfach jedes Mal umso geiler.
Sehr geil. Kommen wir einfach mal zu deinen Projekten. Ich glaube, wir starten mit dem, was zuletzt dann auch hier in der Base gezeigt wurde. Aber das war nicht das letzte, glaube ich, und auch nicht das Intensivste oder weiß ich nicht, das musst du gleich sagen und kannst du gleich sagen. Es war auf jeden Fall sau witzig und eine sau coole Geschichte und echt auch sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal, wo wart ihr da? Für alle, die es jetzt vielleicht hier vor Ort oder in den, wie oft habt ihr es bisher in Screenings gezeigt? 111 Mal? Ne, wie oft?
Das dürft's ziemlich genau treffen.
Schon, ne? Ich glaube, ja. Den habe ich irgendwie so im Kopf. Also sehr, sehr häufig auf jeden Fall schon vielen Leuten da einige Smiles ins Gesicht gezaubert, da bin ich mir ganz sicher, und bestimmt auch die Lust auf Reisen geweckt. Ihr wart im Balkan unterwegs. Erzähl mal, wie war's da? Und was habt ihr da gemacht? So.
Also wir waren ein Trupp aus 3 jungen Männern, die mit dem Rad durch die Westbalkanstaaten gefahren sind. Und aber weil das für uns einfach so ein bisschen zu unspektakulär gewesen wäre, haben wir uns gedacht, nehmen wir noch unsere Gleitschirme mit und schauen am Weg einfach immer wieder, wo uns geile Gipfel anlachen, wo wir runterfliegen können. Und das haben wir dann noch mit einer öffentlichen An- und Abreise kombiniert und einen Film draus gemacht, so dass aus irgendwie einer kleinen Idee dann doch ein großes Projekt wurde, das sich über am Ende ja mittlerweile 2,5 Jahre gezogen hat.
Krass, also mit den Screenings, mit der Planung, mit der ganzen Nachbereitung und so weiter?
Ja, total. Also man muss denken, so, also Filmprojekt hieß für uns, wir drehen einen Film, so 20 bis 30 Minuten, machen dann komplett selber, also von Produktion vor Ort, wir hatten jetzt kein Kamerateam oder was dabei, wir haben alles selber gefilmt, bis hin zu Post-Production und Vermarktung. Und so ein Projekt, das musst du eigentlich fast 9 Monate vorher, musst du das anfangen zu planen, um an Sponsorings ranzukommen und deine Idee zu präsentieren. Dann natürlich das Projekt selber. Dann hast du die Post-Production. Wenn du die nicht abgibst, nimmt die natürlich auch eine entsprechende Zeit in Anspruch.
Mhm.
Anschließend hast du eine ganze Festivalsaison, wo dein Film läuft. Bei uns war das von März bis Dezember. Oder jetzt sogar hier mit der Base noch länger. Und dann irgendwann kommt die Veröffentlichung online, die auch nochmal einfach ein bisschen mit Vermarktung verbunden ist. Und so zieht sich das.
Krass. Und die kommt jetzt dann erst noch, die Veröffentlichung online?
Die Veröffentlichung, die ist jetzt vor 2 Wochen oder so passiert. Also ja, wen es interessiert, Connecting Flights, Balkan auf YouTube.
Packen wir euch natürlich auf jeden Fall in die Shownotes, das ist ganz klar.
Genau, könnt ihr euch da reinziehen. Ja, so zieht sich das. Und das ist aber tatsächlich dann immer wieder schön, weil hin und wieder hat man dann Phasen, wo man nichts mit dem Film zu tun hat. Und dann schaut man ihn doch wieder an, wenn er wieder irgendwo läuft oder wenn man selber nochmal ein Reel zusammenschneiden muss. Und jedes Mal kommen da einfach die Erinnerungen hoch, was man da erlebt hat. Und jedes Mal denkt man, oh ja, jetzt müsste ich wieder was machen eigentlich. Okay. Und dann sieht man, aber die Wochenenden sind schon voll. So schmiedet man dann die Pläne.
Ja, geil. Wie war das so dein erstes großes Projekt, so mit Film und Co.?
Das war mein erstes großes Projekt, genau. Ich hatte da den Luxus, ein guter Freund von mir, der Nicolas Brixle, der hat schon mal ein Filmprojekt gemacht.
Ja.
Und zu der Zeit haben wir ziemlich viel zusammen gemacht und ich habe damals die Idee gehabt für ungefähr so einen Trip. Und das ist tatsächlich zustande gekommen, als ich gerade noch sehr lädiert war mit meinem Knie. Radfahren ging schon wieder, also hat der Nico gesagt, ja, dann lass halt Radfahren gehen. Dann waren wir auf so einem 2 Tage Bikepacking-Trip, wobei wir waren also schon echt grob unterwegs. Ich hatte nur ein Eingang-Fahrrad ohne Freilauf, das heißt, die Pedale drehen immer mit. Und dann sind wir aber doch von Garmisch nach Augsburg 2 Tage mit dem Eingang-Fahrrad gefahren und einem Rucksack so, also richtig kack Equipment, keine Schutzbleche, es hat geschüttet. Und aber da haben wir uns gedacht, hey, das war schon so grauselig, vielleicht schaffen wir das nochmal ein bisschen besser.
Okay.
Vielleicht noch irgendwo anders, im Balkan zum Beispiel. Und dann hat der Nico zu mir gesagt, hey, hättest du Bock, da einen Film draus zu machen? Er hätte Bock, wieder ein Projekt zu machen. Und ich einfach zu vielen Dingen im Leben spontan Ja gesagt, ohne zu wissen, was da eigentlich auf mich zukommt. Und im Nachhinein die allerbeste Entscheidung.
Schon. Ja, richtig cool. Also echt super Film. Also jetzt, wo online ist, schaut den euch an. Es ist, wie ich schon jetzt erwähnt habe, es ist super schön, euch so zu sehen, zu gucken, okay, was habt ihr vor? Es wirkt nicht super durch durchgeplant und durchgetaktet, sondern ihr guckt einfach, wie läuft's, und es läuft auch mal nicht so gut, und ihr habt auch Szenen drin, wo ihr ein bisschen, oder du, glaube ich, in erster Linie hangry unterwegs wart. Gesundheitlich lief nicht alles so rund, was auch natürlich dafür gesorgt hat, dass das irgendwie dem Film auch nochmal so einen Touch gegeben hat. Also sehr, sehr geil, cool umgesetzt, und auch es wirkt einfach sehr, sehr nahbar so, und auch die Art und Weise, wie du dann Fragen noch beantwortet hast, fand ich richtig cool, und ja, echt, also sehr, sehr cool. Und wir sind dann natürlich auch auf die zur Sprache gekommen, dass wir gesagt haben, hey, lass doch mal in unserer Base 5 on Air Podcast Action darüber quatschen, aber natürlich jetzt nicht 1:1 über den Film, weil den können sich alle anschauen. Ich glaube, das ist fair so, aber du hast mir jetzt dann ein paar Sachen geschrieben, was du schon so für Trips und Projekte alles gemacht hast, und da sind echt ein paar richtig geile Dinger dabei. Erzähl doch mal, was sind denn so die nennenswerten oder bei dir auch vor allem sehr stark im Kopf gebliebenen Trips der etwas anderen Art, die du schon so gemacht hast?
Ja, so der erste Trip, der mal gänzlich ungeplant war, der war so ein bisschen ein Auslöser für viele weitere Trips. Jetzt habe ich ein Auslandssemester in Spanien, Südspanien gemacht, in Cádiz. Und hatte davor aber noch einen Monat Zeit. Und nach Cádiz direkt kann man nicht so geschickt fliegen. Da war ich noch der Überzeugung, der einzige Weg dahin wäre fliegen. Und dann habe ich aber dann einfach den günstigsten Flug, der irgendwie auf die Iberische Halbinsel geht, gebucht nach Lissabon. Und habe mir gedacht, okay, Surfbrett dabei, lass einfach mal schauen, wie ich da hinkommen, wo ich eigentlich hin will, mit irgendwie 3,5 Wochen Zeit. Und dann bin ich am Ende die Westküste Portugals entlang getrampt, von Lissabon bis nach Cádiz. Und das war super geil, weil ich habe nichts geplant, sondern ich habe immer die Leute, die mich mitgenommen haben, gefragt, ob sie mich irgendwo rausschmeißen können, wo es cool ist. Entweder cool zum Surfen oder einfach, wo man was Geiles essen kann, wo man vielleicht gut wildcampen kann. Und hey, das waren Plätze, die hättest du nirgends gefunden. Also wenn du selber versucht hättest, da die geilen Spots rauszusuchen, die hättest du nicht gefunden. Krass. Sondern, also ich hatte da der Judo-Vizemeister von Portugal, hat mich damals mitgenommen. Ich weiß nicht, welche Gewichtsklasse ist, aber wahrscheinlich nicht so relevant. So, in dem ersten Moment denkt man so, okay, jetzt aufpassen hier beim Mitfahren. Aber war dann eigentlich der liebste Mensch. Ja. Oder einmal bin ich bei einer Familie mitgefahren, die kein Englisch konnten. Ich konnte kein Portugiesisch und zu der Zeit auch noch kein Spanisch. Und aber die kleine Tochter hinten, die 9 Jahre alt war, saß mit mir auf der Rückbank, und dann haben wir uns unterhalten über ihre Schule und halt so die Standardgespräche, die man halt mit 9 auf Englisch führen kann. Okay. Und das war herzallerliebst. Und das hat mir so gezeigt, okay, viele Sachen, die muss man nicht planen, sondern wenn man eine grobe Idee hat, wo es hingehen soll und was man vielleicht machen will, dann kann man sich bei dem Rest treiben lassen. Und wenn man mit den Leuten vor Ort connectet, dann kommt man da halt einfach an die besten Sachen meistens ran. Zumindest an den Orten, wo jetzt sonst vielleicht nicht so viele Leute unterwegs sind, dass die Locals da auch offen sind und Bock haben, dir was zu zeigen.
Wie begegnet man so unbekannten Leuten jetzt in der Familie, die nicht mal irgendwie Englisch spricht? Also, dass die überhaupt jemanden mitnehmen, musst du ja schon in einer gewissen Weise irgendwas ausstrahlen und denen auch so begegnen, oder? Was glaubst du, ist da so dein Geheimrezept? Dass du so, wie begegnest du diesen unbekannten Personen, dass die dir diese Informationen geben? Ich meine, Surfen, dass dir ein Surfer irgendwie so den geilsten Spot sagt oder zeigt, das ist ja schon. Wenn du kurz davor stehst, sagen die so, ja, dreh dich einmal um 180 Grad, da drüben ist er so. So, Hauptsache, du kommst da nicht hin. Wie hast du das gemacht? Oder was ist da so dein Go-To-Tipp?
Du stellst hier die tricky Fragen.
Ja, ne? Mhm. Nicht vorbereitet hier. Also nicht genau vorbereitet, was jetzt hier für Fragen kommen. Siehst mal.
Tatsächlich. Also wie wir schon hatten, so eine positive Grundausstrahlung, die ist schon einfach immer viel wert. Dann, was ich gemerkt habe, wenn man sehr aktiv auf Leute zugeht, kriegt man da gleich ein ganz anderes Verhältnis zu denen. Also wenn du einfach irgendwo hing, also jetzt auf das Beispiel Trampen bezogen zum Beispiel, wenn man nicht am Straßenrand steht, sondern wenn man zum Beispiel an der Tankstelle ist und da einfach die Leute anquatscht und sagt, hey, ich bin der und der, ich würde gern das und das machen, fahr dir zufällig irgendwie in meine Richtung und könntet mich da mitnehmen. Und nicht so fordernd ist, so nach dem Motto, jetzt zeig mir das, sondern wir eher ein bisschen aus der anderen Perspektive kommen, weil es ist ja so, dass die meisten Leute sind ja schon stolz drauf, da wo sie wohnen. Das ist ja bei mir mittlerweile auch so. Ich liebe das Stubaital, ich kenne da viele schöne Ecken. Und wenn jetzt der Nächstbeste daherkommt und mich fragt, hey, was ist denn der geilste Gipfel? Ja, dann sage ich dem auch nicht mein Lieblingsgipfel. Ja. Aber wenn jemand so bisschen Lust hat zu connecten, man merkt, die Person ist interessiert, ja, und ergebnisoffen, dann kann das schon passieren, dass ich da auch mal einen Geheimtipp verrate. Also da gibt's nicht so ein richtiges Rezept, aber oft hilft schon, sich drauf einzulassen. Vielleicht natürlich auch so ein bisschen zeigen, dass man gewillt ist, sich irgendwo also sich zum Beispiel für eine Kultur interessiert, indem man zumindest so ein paar Bruchteile von der Sprache kann. Ich meine, man muss das ja nicht können, aber so ein Opener, dass die Leute kurz denken, ah, der kann es vielleicht, er kann es doch nicht, aber dann war es lustig. Ja. Ja, das hilft auf jeden Fall schon viel. Und was ich auch gemerkt habe, wenn man unkonventionell unterwegs ist, beispielsweise beim Trampen oder im Balkan war das Fahrrad, dann haben die Leute so ein Grundinteresse an einem selber. Und dann hat man auf einmal einen ganz anderen Zugang. Als Beispiel im Balkan, also wenn man bei uns mit dem Radl unterwegs ist, ist das was völlig Normales. Im Balkan hatten alle Mitleid mit uns, weil sie dachten, wir können uns kein Auto zum Reisen leisten. Und dann war immer das Grundinteresse von der Bevölkerung dort an uns geweckt. Und wir waren da auf einmal nicht mehr in dieser Bittstelle-Situation nach dem Motto, ah, was gibt's hier Cooles, sondern die waren sofort so, hey, wenn ihr schon da seid,
zeigen wir euch das. Ah, nice. Sehr cool. Spannend. Das heißt, da ging es irgendwie los, da hast du gemerkt, okay, wenn man mit offenen Armen, offenen Augen in die Welt hinausgeht, dann kriegt man Dinge zu sehen, die man sonst wahrscheinlich nirgendwo zu sehen oder zu lesen bekommt. Mhm. Wie ging es dann weiter? Was war so die nächsten 2, 3 spannenden Urlaube, Reisen?
So, das nächste größere müsste ein Trip nach Norwegen gewesen sein, was jetzt erstmal nicht so spektakulär ist, aber ich habe mir 2018 einen Bus ausgebaut und habe irgendwann festgestellt, dass mir das ziemlich taugt, im VW-Bus unterwegs zu sein. Und das kennen wahrscheinlich viele, das ist einfach ein geiles Gefühl, überall stehen zu können. Und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht und irgendwie Bus und Wohnung während dem Studium war schon relativ teuer. Und dann ist aus einem kurzen Intermezzo, 3 Monate auf einem Firmenparkplatz. dann tatsächlich sind fast 2 Jahre im Bus wohnen geworden, weil ich mir dachte, eigentlich kann ich mir die Wohnung, ich habe das 3 Monate, ich habe ein Praktikum beim Automobilhersteller gemacht und mich da einfach direkt auf den Firmenparkplatz gestellt, weil ich Zugang zur Werkstatt in der Garage hatte. Und das hat zum einen einfach logistisch super gut funktioniert, zum anderen hat es dazu geführt, dass mich alle kannten im Unternehmen, weil ich der Dude war, der auf dem Parkplatz wohnt. sowas führt zu tollen Connections, kann ich empfehlen.
Ja.
Aber kurzer Schweif, genau. Und ja, in der Zeit dachte ich dann, weil ich örtlich unabhängig war, eigentlich könnte ich jetzt auch mal woanders hinfahren und bin mit dem Bus in Norwegen die Küste, die auch die Westküste entlang und habe da gute Surf- und Flugspots gesucht und bin einfach so ein bisschen frei der Nase nach immer den Straßen an der Küste entlang gefolgt und am Ende war ich fast 2 Monate in Norwegen unterwegs. Hab da geile Spots gefunden, hatte bisschen da das Glück, dass das auch kurz nach dem ersten Lockdown war, so dass ganz wenig allgemein los war, so dass man wirklich überall stehen konnte.
Krass. Warst du allein unterwegs?
Da war ich allein unterwegs.
2 Monate allein.
2 Monate allein. Ja. Genau. Hin und wieder, also das war dann lustig, trifft man da Leute, weil die Leute, die dann unterwegs sind, die haben natürlich Anschluss gesucht. Ja. Aber das war wieder so ein Trip, wo ich auch gemerkt habe, eben planen muss man nichts. Viele Länder haben einfach so viel zu bieten. Wenn man da einfach mal irgendeine kleine Forststraße entlang fährt, wo nichts dran steht, dann kommt man da zu den schönsten Plätzen.
Sehr geil, mega. Cool. Eine richtig nice Story fand ich auch. Du hast nur kurz geschrieben, ihr habt euch irgendwie ein bisschen abgerocktes Segelboot gekauft. Was hat es damit auf sich?
Das war tatsächlich eins der Highlights der letzten Jahre.
Okay, geil.
Und zwar ist auf einem Skitourentrip in Südtirol mal die Idee gekommen, eigentlich wäre es ja geil, in Norwegen Skitouren zu gehen, aber nicht mit dem Auto, weil da durch diese Fjorde kommt man da halt super schlecht, eigentlich mit dem Auto von A nach B, sondern mit dem Boot. Und dann haben wir nachgeschaut, das kostet halt 2000 Euro die Woche. Und wir waren so, wir haben keine 2000 Euro und wir brauchen 4 Wochen, nicht eine. So lohnt sich also uns gar nicht, da hinzufahren. Und dann ist diese Idee, dann haben wir so Witze gemacht, hey, wir könnten ja irgendwie YouTube-Videos machen, um uns das zu finanzieren, so ein Segelboot und das zu machen. Und aus komischen Ideen ist dann so ein halbes Jahr später eine WhatsApp-Gruppe geworden, wo dann so ein eBay-Kleinanzeigen-Link geschickt wurde. Zu so einem richtig, richtig abgerockten Segelboot. Also weit weg von irgendwie segelbar, selbst auf dem Chiemsee nicht segelbar. Und am Anfang dachten alle, hey, das ist so eine dumme Idee. Wir sind 4 Leute, so 3 können nicht segeln. Einer hat so einen kleinen Binnenschifferschein, so einen Anfängersegelschein. Das wird nix, oder? Aber je länger man über diese Idee nachdenkt und da so sinniert, desto konkreter wurde das und alle hatten Bock. Ja, also haben wir uns auf die Suche gemacht, haben irgendwann für, ich glaube, 4000 Euro oder so, ein ganz altes, abgerocktes Segelboot aus den 78
krass,
gekauft.
Alter.
Und haben das mit YouTube-Tutorials über 2 Winter wieder hergerichtet.
Das gibt's nicht. Echt?
Genau, und auch so richtig, also hemdsärmlich, alles keine Handwerker, so richtig hemdsärmlich haben wir das gemacht. Aber wir haben es dann einmal getestet in der Ostsee, sind dabei nicht gestorben, haben dann noch die Sorgen unserer Eltern ausgenutzt, dass die uns ein Rettungsboot und so ein Satellitentelefon geschenkt haben. Und dann ging das Adventure nach 2 Jahren Vorbereitungszeit los.
Geil.
Tatsächlich ist für mich ganz oft bei so Trips diese Vorbereitungen, die genieße ich total, weil man sich so lang freut, weil man sich jedes Mal, wenn man irgendwas vorbereitet, sich wieder drauf freut. Man ist nicht auf einmal da, sondern man genießt diesen Moment schon vorab, immer wieder. Ja. Und wenn es dann tatsächlich passiert, ist es dann umso schöner.
Mega, und da wart ihr wie lange unterwegs?
Und da waren wir dann 4 Wochen von Insel zu Insel unterwegs. Jetzt war es aber so, also unsere Segelkenntnisse haben weit nicht ausgereicht, um tatsächlich von der Nordsee Norwegen die Küste hoch zu segeln, dort wo es noch Schnee gibt.
Ja.
Sondern wir müssen das Boot nach Nordnorwegen bringen, auf dem Trailer mit dem Boot hinterher. Und das einzige Auto, das wir aber von Eltern ausleihen konnten, war ein Tesla. Der ja schon so nur eine Reichweite von 300 Kilometern oder so hat. Das war ein bisschen älterer. Und dann hat man da noch so einen 1,6 Tonnen Trailer dran, der natürlich auch noch 3-mal so hoch ist wie der Tesla. Also brutaler Windfang. Ja, und dann haben wir ungefähr 30 Ladestopps gebraucht.
Scheiße,
bis wir oben waren. Und das war nochmal deswegen kurioser, weil alle Leute, die mit einem Tesla an der Ladestation stehen, die haben schon so einen gewissen Lifestyle normalerweise. Und dann kommen wir abgerockten Barfuß-Hippies mit unserem Segelboot hinten dran und machen No-Name Yum-Yum-Nudelsuppe auf dem Campingkocher an diesem Ladesäulenparkplatz.
Okay.
Und das war aber auch wieder so ein Ding, wo ich vorhin gemeint habe, wenn man Sachen unkonventionell macht, kommt man gut mit den Leuten in Kontakt.
Ja.
Und das hat sich da auch wieder gezeigt. Also schon. Da uns haben halt alle angequatscht, hey, was seid ihr für Vögel? und aber so schon die ersten Connections gemacht zu Leuten, die geile Orte kannten, wo man Skitouren gehen kann.
Ah, mega.
Und dann sind wir da von Insel zu Insel gesegelt, wie die Könige, auf Inseln, wo halt sonst niemand unterwegs ist oder wo 3 Häuser stehen, wo einmal die Woche nur die Fähre hinfährt mit dem Auto, also wo nicht machbar wäre.
Ja.
Und haben uns da so durchgeschlagen und hatten eine richtig geile Zeit.
Mega. Wie lange wart ihr da dann in Summe unterwegs?
Also wir haben ja 3 Tage hingebracht und 3 Tage zurück, fast 4. Das kann man also als Student sehr gut machen. Und dann waren wir noch gute 3 Wochen auf dem Boot.
Mega.
Und das aber eine intensive Zeit. Also man muss denken, das Boot ist keine 7 Meter lang. Das hat 4 so kleine Kojen, sagt man. Also so Das ist wie so ein Feldbett, nur noch schmäler als ein Feldbett. Leck. Und da zwei auf jeder Seite und zwar direkt Fuß an Kopf. Und zwischen den Kojen ist nochmal so 40 Zentimeter Platz zum Gehen.
Alter Schwede, krass.
Und so, das ist eigentlich ein Boot, das man sonst zu zweit segelt. Aber wir waren halt limitiert und dann haben wir das zu viert gemacht. Jedes Mal, wenn wir im Hafen waren, die Leute waren so, bist du allein unterwegs oder seid ihr zu zweit? Und dann kurz drauf schauen, nochmal so drei Köpfe aus dem Boot, waren alle so, hey, was passiert hier? Stapelt ihr?
Geil. Ach krass, mega.
Und aber das ist so ein Ding, einfach machen. Also bei uns wäre es nicht anders gegangen. So zu zweit hätten wir es nicht finanziert gekriegt. Ein größeres Boot hätten wir nicht auf dem Trailer gezogen gekriegt. Gesegelt hätten wir es aus Skillgründen nicht. Und somit haben wir einfach alle unsere Rahmenbedingungen genommen und dann die Option durchgezogen, die halt für uns funktioniert hat.
Mega.
Und das scannen wir so. Also da war es auch wieder so, wir haben nicht gesehen die Sachen, die nicht funktionieren, sondern haben uns die Sachen rausgepickt, die für uns möglich waren. Und dann haben wir da irgendwie den Weg gefunden, wie wir das tatsächlich hingekriegt haben.
Und habt doch komplett so als Team diese 4 Wochen plus Vorbereitungsmonate cool absolviert. So.
Absolut, ja. Da muss man schon sagen, auf so, in dem Setup muss man sich mögen.
Ja.
Also wenn es schlecht Wetter ist, also richtig schlecht Wetter, ich meine, es war ja immer kalt, ja. Es hat schon noch viel geregnet. Und dann bist du da auf diesem Boot. Und wenn du jetzt hier Nummer 2 auf Toilette musst und es ist Seegang draußen, dann ist das schon einfach eine gefährliche Nummer.
Ja.
Das heißt, du willst eigentlich nicht rausgehen aus dem Inneren des Boots.
Ja,
jetzt bist du da aber zu viert auf so engem Raum. Wie machst du das? Ja, du machst es genauso, wie man es sich vorstellt. Es steht ein Eimer genau zwischen diesen 4 Kojen. Man zieht so einen ganz kleinen Vorhang um sich rum. Und dann wird der Nummer 2 gemacht. Und das, da gibt es aber eine ganz lustige Story zu. Man ist irgendwann da so eingeschweißt. Wir saßen, haben Schafkopf gespielt, das ist so ein bayerisches Kartenspiel. Und einer musste halt auf Klo. Und dann hat sich die Person halt draußen in den, quasi schon draußen, aber so direkt an die Tür gesetzt. Und ist er quasi auf Klo gegangen und hat aber währenddessen Karten weitergezockt. Weil es irgendwann für alle war so normal, so, man kann es schon fast intim sagen,
ja.
Wenn man miteinander war,
ja.
Dass es egal war. Aber sowas schweißt natürlich auch wahnsinnig zusammen. Ich meine, an den Trip denken alle
ewig zurück.
Das ist einfach ein geiles Erlebnis. Und im Nachhinein fast ein Trauerspiel, dass wir keinen Film draus gemacht haben.
Habt ihr nicht, ja genau. Wollte ich gerade fragen, also so, auch so YouTube-Sachen habt ihr nicht gemacht da?
Wir haben schon Sachen zusammengeschnitten, okay. Aber nichts, was irgendwie eine Qualität hatte, was man als im größeren Kreis veröffentlichen wollen würde.
Zeigen könnte. Ja, geil. Mega. Sau spannend, ey. Echt richtig cool. Und man merkt wieder so, der Spaß ist einfach ein Ding, was irgendwie so mit dabei sein muss, gell? Sonst geht's, glaube ich, gar nicht. Also, dass du auch untereinander Humor hast, Freude hast, Spaß hast.
Ja, absolut. Also bei so Sachen darf man sich auf keinen Fall zu ernst nehmen. Sich selber nicht. Witze reißen in schwierigen Situationen ist fast ein Muss, also um das zu entschärfen. Man hat es im Film gesehen, in Norwegen war das schon auch so, wenn man sich so dicht auf der Pelle sitzt den ganzen Tag, dann muss man andere Sachen zum einen weglachen. Und eine gute Stimmung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Krass. Welche Eigenschaften muss man sonst noch mitbringen, um überhaupt so reisen zu können oder solche Abenteuer? Würdest du dich selber als Abenteurer bezeichnen?
Ja, doch, ich glaube, das kann man schon sagen.
Ja.
Ich meine, ich erfinde jetzt das Reisen nicht neu, aber ich kombiniere vielleicht Dinge, die andere Leute jetzt so noch nicht kombiniert haben. Und dann ist es ja eine Frage, was ist ein Abenteuer? Aber für mich ist Abenteuer immer eine Reise ins Ungewisse. Und das haben wir doch immer wieder erlebt. Und so natürlich auf persönlicher Ebene sollte man auf jeden Fall offen sein, neue Leute kennenzulernen, neue, vielleicht Dinge auch bereit sein, auf Situationen zu reagieren, wo man jetzt nicht weiß, wie die ausgehen. Also das so ein bisschen dieses, man darf nicht das Mindset haben, ich muss jetzt alles planen, sondern Abenteuer, das ist ja schon, das steckt da schon so ein bisschen drin, dass man nicht alles planen kann, dass viele Dinge unvorhergesehen kommen. Und das muss man so ein bisschen wertschätzen. Also sich darauf freuen und dann strahlt man das auch aus, wovon wir es vorhin hatten, mit den Leuten treffen. Wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, auf Dinge, die man nicht planen kann, dann kann man das selber zum einen genießen und man strahlt das auch aus auf andere Leute. Das wird wahrgenommen und dann funktionieren Sachen. Das würde ich mitnehmen. Humor, wie wir angesprochen hatten, sowohl einfach im Miteinander als auch, wenn es mal nicht so gut läuft, um Dinge weglachen zu können. Mhm. Und zwar als drittes, dass man körperlich so ein bisschen robust ist. Also zum einen, was Hygiene angeht, also was mal 2 Wochen nicht duschen angeht, was mal, oder wenn dann nur im eiskalten Bierbaden.
Ja. Ja.
Oder lang draußen schlafen im Balkan. Wir haben schon glücklicherweise viel Zeug gesponsert gekriegt. Eine Isomatte hatte aber ein Loch und weil das Zeug halt gesponsert war, haben wir das nicht gecheckt natürlich vorab.
Ach,
und dann habe ich 4 Wochen auf dem Boden geschlafen ohne Isomatte. Und im Balkan gibt's kein Outdoor-Store, der sowas da hätte.
Ja.
Dann muss das gehen. Und man darf sich davon halt nicht runterziehen lassen. Man muss sagen, okay, das geht jetzt schon irgendwie.
Die Story, die man erzählen kann.
Und dann danach merkt, hey, eigentlich so eine weiche Matratze, die brauchst du gar nicht. Eigentlich geht das relativ gut.
Du lässt jetzt immer weg, oder?
Wahrscheinlich nicht immer, aber jetzt ist es wirklich auch ein Learning gewesen, wenn man das mal, also der Körper, wie bei allen Sachen, braucht so ein bisschen, bis er adaptiert ist. Aber nach so einer guten Woche hat das funktioniert. Ich habe da geschlafen wie sonst mit Matratze, wenn der Untergrund entsprechend war, ja, muss man schon sagen.
Krass.
Ja, also das ist so das Dritte, einfach so ein bisschen eine Robustheit, was die äußeren Umstände angeht.
So geil. Mega. Was gibt dir die Art des Reisens?
Also zum einen tolle Erinnerungen. Was ich vorhin gesagt habe, zum einen immer ein bisschen schon diese Vorfreude, die spielt da eine große Rolle, weil immer, wenn man Dinge nicht genau planen kann, denkt man da sehr viel drüber nach. Wie könnte es werden? Was könnte mich erwarten? Wie würde ich darauf reagieren? Und man kann es nie richtig durchdenken, aber es beschäftigt dann die ganze Zeit. So, ich persönlich genieße das sehr. Und wenn man das dann erlebt hat, dann zählt man da doch schon sehr davon, weil man neue Situationen gemeistert hat, was Geiles erlebt hat, tolle Leute vielleicht getroffen hat, mit denen man noch in Kontakt ist. Also so dieses wirkliche Reisen im Gegensatz zum Urlauben, das zieht sich einfach über einen viel längeren Zeitraum als diese eigentliche Reise selber. Das finde ich schon mal einen großen Aspekt, der das Ganze so toll macht. Und die Reise an sich, die gibt einem natürlich die tollen Erlebnisse an sich. Und in gewisser Form finde ich auch immer so persönliches Wachstum, weil man mit Situationen konfrontiert ist, die man noch nicht kannte. Und in der Regel gehen die gut, oder wenn sie nicht gut gehen, hat man auch was gelernt. Und das hilft einem dann doch oft auch im Alltag. Also wenn man jetzt auf Leute zugeht, die nicht dieselbe Sprache sprechen, dann ist das am Anfang immer irgendwie schwierig und man denkt, hey, wie sollen wir da jetzt irgendwie gut kommunizieren? Und dann merkt man aber, wenn man sich darauf einlässt, irgendwie funktioniert schon. Und so Dinge kann man dann auch irgendwie immer wieder in den Alltag integrieren, wenn man vor irgendeinem Gespräch steht, wo man nicht genau weiß, hey, wie wird das jetzt laufen irgendwie? Kommen wir miteinander klar auf eine Ebene? Und man hat aber schon so Situationen erlebt. Dann nimmt man das mit und denkt sich, hey, ja, beim letzten Mal habe ich das auch gut gemeistert. Das wird schon irgendwie funktionieren. Mhm. So, und das nimmt man in ganz vielen Situationen, finde ich, mit in den Alltag. Und das bringt einen dann weiter. Und somit hat die Reise dann nicht nur eine gute Zeit beschert, sondern auch das alltägliche Leben bereichert.
Voll gut, jetzt bist du seit 2 Monaten ja Vollzeit im Job. Würdest du sagen, das hat dir auch für deinen Alltag im Job so eine gewisse Robustheit oder eine gewisse Leichtigkeit auch gegeben?
Auf jeden Fall.
Schon, ne?
Also zwei Dinge. Das erste ist so eine gewisse Selbstsicherheit im Sinne von, ich krieg das schon irgendwie hin. ja, die man einfach auf Reisen lernt, indem man immer wieder Sachen ausprobiert, aus seiner, man sagt das so schön, aus der Komfortzone rausgeht, zwangsläufig. Und man wird ganz selten enttäuscht. Also das funktioniert einfach super, super oft, weil man viele Dinge, die man sich selber vielleicht davor nicht zutraut, die kann man eigentlich doch. Und das nimmt man oder nehme ich so auch in den Arbeitsalltag mit, dass auch wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, dann habe ich so einfach ein bisschen das Gefühl, okay, irgendwie mache ich das schon. Okay. Ja. Diese Leichtigkeit nehme ich auf jeden Fall mit. Und genau, das Zweite ist auch so ein bisschen die Gelassenheit bewahren, im Sinne von, man kann nicht alles ändern. Manche Sachen kommen einfach, wie sie kommen. Das braucht man nicht zerkopfen. Und ich denke auch, das ist so ein Ding, das einem im Arbeitsumfeld eigentlich ganz gut hilft, indem man sich auf diese Dinge konzentriert, die man selber ändern kann.
Ja.
Und der Rest, der wird schon.
Da kommt.
Genau.
Nice. Sehr geil. Mega cool. Machst du überhaupt noch Urlaub oder ist es dann, sind es immer die Reisen für dich? Also es ist ja schon Urlaub und Reise. Das finde ich auch echt ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist ein Unterschied. Jetzt nicht nur für dich, ich finde es mega spannend, so dieses Reisen ist was anderes als Urlaub machen. Aber machst du Urlaub noch? Oder ist dein nächstes Abenteuer schon in der Pipeline?
Ganz, ganz selten tatsächlich. Also bei mir ist es, ich spare die freie Zeit immer auf für große Trips.
Mhm.
Und sonst mache ich zwar intensive Wochenenden beispielsweise, klassischer Weekend-Warrior,
ja.
Aber Urlauben nur noch ganz, ganz selten, dass eher dann, wenn es darum geht, persönliche Kontakte zu pflegen, die das Reisen vielleicht so nicht betreiben oder mit denen man das jetzt vielleicht in dem Maße nicht machen wollen würde, nicht kann, aus welchen Gründen auch immer. Und um soziale Kontakte reinzupflegen, finde ich dann doch einfach Urlaub eigentlich ganz schön, weil da das Setting passt, da sind alle entspannt und dann kann man sich eher darauf fokussieren als auf das Event an sich.
Also der Genuss auch bei einem Urlaub, wo jetzt nicht wahnsinnig die Abenteuerlichkeit im Vordergrund steht, ist trotzdem nach wie vor da bei dir.
Ganz genau, aber also schon gering. Ich kann das nicht zu ausufern, zu lang machen, weil dann werde ich einfach hibbelig. Also dann passiert mir zu wenig und ich denke immer drüber nach, was ich jetzt anstattdessen machen könnte.
Ah, krass. Also so ein bisschen FOMO-Feelings kommen da schon.
Ah, absolut. Ey. Ja. Der Kopf ist voll mit Dingen, die man machen könnte.
Ja.
Und dann ist natürlich so, also ich fahre dann schon mal gern 3 Tage am Gardasee,
ja,
und gehe da auch ein bisschen fliegen. Aber dann merke ich so, jetzt ist das ist dasselbe. Ich weiß, was passiert. Das ist bei mir so ein Gefühl, wenn ich immer weiß schon, was passiert,
aha,
dann verliert es ein bisschen seinen Reiz.
Aha.
Und dann passt das auch wieder.
Was sind so die nächsten, was sind die nächsten Projekte? Spricht man darüber in der Branche?
Ja, so. ich muss ja niemandem was beweisen, deswegen kann ich auch hier Sachen sagen, die dann vielleicht nicht so kommen werden, aber also es gibt tatsächlich keine konkreten Projekte aktuell.
Mhm.
Man muss schon ganz klar sagen, aus filmtechnischer Sicht ist da der Nico schon ganz klar der wie sagt man, der
treibende Kraft.
Die treibende Kraft, vor allem, weil Fähigkeiten technisch, was Film und Schnitt angeht, ist schon er der Boss auf jeden Fall.
Mhm.
Entsprechend stehen und fallen diese Projekte ein bisschen mit ihm und er ist auch letztes Jahr im Berufsleben angekommen, entsprechend ein bisschen limitierter. nichtsdestotrotz gibt es ein bisschen kleinere Ideen, beispielsweise gibt es total geiles Filmmaterial von seinem Opa, wie er von München, ich mich wieder erinnere, zum Piz Palü geradelt ist, vor 50 oder 60 Jahren.
Geil.
Und den dann mit Ski bestiegen hat.
Nein.
Und das ist natürlich ein total geiler Aufhänger, um das in der Form
auch
irgendwie nochmal nachzustellen und dann einen kleinen Streifen draus zu machen.
Cool.
Müssen wir mal schauen. Wäre auf jeden Fall eine lässige Aktion.
Sehr geil.
Und sonst würde ich mal nochmal gern die Anhaltergeschichten ein bisschen aufleben lassen, weil ich überzeugt bin, dass das relativ gut funktioniert und weil das ein wahnsinnig geiler Weg ist, um mit Leuten in Kontakt zu kommen.
Mhm.
Ich wollte schon lang, ich habe es noch nie nach Afrika geschafft und ich brauche aber immer so ein bisschen einen Plan, was ich dort mache. Ich gehe gern surfen. so bin ich irgendwann mal auf den Senegal gestoßen. Der Senegal, das ist das Land in Westafrika, das quasi am westlichsten ist, mhm, und ist kurz südlich von der Sahara. Und ich bin der Meinung, dass man das schaffen könnte, dahin zu trampen von Innsbruck aus. So bis Gibraltar müsste es relativ gut gehen,
ja,
über die Iberische, durch Frankreich, Iberische Halbinsel. Dann müsste man übersetzen mit der Fähre. Mhm. Das ist mittlerweile tricky, weil man da zahlen muss pro Person, nicht pro Auto. Das heißt, ganz kostenlos schafft man es sicher nicht.
Okay,
wow. Und dann kommt der spannende Teil. Durch Marokko, durch die Westsahara und durch Mauretanien trampen. Das ist auch sicherheitstechnisch nicht ganz unbedenklich tatsächlich. Mhm. Ich glaube, man könnte das schaffen. Und das wäre genau, das wäre wieder der Reiz, dass es nicht ganz klar ist, ob es funktioniert. Ja. Das hat, ich glaube, Reinhold Messner hat das mal gesagt, dass der Reiz am Bergsteigen, dass man nicht weiß, ob es funktioniert. So, wenn man wüsste, dass es funktioniert, wird es seinen Reiz verlieren. Und so ist das da manchmal auch, finde ich, beim Reisen. Wenn man das alles planen könnte und wüsste, dass es funktioniert, wird es seinen Reiz verlieren. Und bei dem Projekt ist es auch ein bisschen so. Das kann voll in die Hose gehen. Am Ende steht man in Marokko. Da kann man auch surfen, glücklicherweise. Da hat man es halt nicht bis in den Senegal geschafft. Aber das wäre noch so ein bisschen kurioseres Projekt, wo ich mir vorstellen könnte, dass es klappen könnte.
Ja.
Und mit einem Surfbrett in der Hand ist man doppelt so sympathisch wie ohne tatsächlich am Straßenrand.
Ist es so?
Das ist so. Ja.
Überall. Weil, geil, ich habe das auch gerade gestern in Innsbruck tatsächlich gedacht. Gestern ist in Innsbruck ein Radlfahrer mit einem Surfbrett im Arm auf mir vorbeigefahren, wahrscheinlich Richtung Inn, keine Ahnung. Und ich dachte so, geil, ich saß beim Mittagessen, guck so raus und denk so, hatte ich auch direkt ein Smile im Gesicht, fand ich geil. Weil ich meine, so Ski, das, also ne, das ist in Innsbruck jetzt nichts, aber das war geil.
Stimmt. Wahrscheinlich überall, wo man nicht surfen kann,
ja, genau,
sogar noch viel besser als dort, wo man surfen kann.
Genau, ja.
Genau, aber wenn man zum einen, das muss man schon sagen, man strahlt natürlich, wenn, dann wird auf einmal klar, okay, der hat ein Surfbrett, der will vermutlich surfen gehen.
Ja.
Man strahlt schon so eine gewisse
Offenheit aus, oder?
Offenheit natürlich, ein bisschen, man legt seine Gründe offen, wieso man jetzt wohin fahren will. Ja. Das ist ja beim per Anhaltefahren immer so ein bisschen ein Thema. Okay, ja, ist das jetzt eine shady Person? Will ich die überhaupt mitnehmen? Aber wenn du ein Surfbrett in der Hand hast, dann wissen die Leute, okay, der will jetzt irgendwo hin, der will surfen. Das wird wahrscheinlich schon passen. Da hat man natürlich ein bisschen besseres Standing. Und wie du sagst, überall, wo man nicht surfen kann, bist du halt eine Attraktion. Und die Leute denken, hey, was ist das für ein Vogel? ich muss wissen, wo der hin will.
Das ist richtig cool. Da habe ich ein gutes Buch, habe ich zu Hause liegen, bringe ich dir auf jeden Fall mit. Ein Surfcoach von unserem Surfcamp in Langre war länger unterwegs, der hat doch mal einen Vortrag hier in der Bäckerei und hat eine Lesung gemacht aus dem Buch. Ich bringe dir das mal mit, ganz cool. Der war auch im Kongo surfen und so, das war richtig, richtig crazy. Ja. Nicht per Anhalter, der hatte sich einen Camper ausgebaut damals, aber krass, auch sicherheitstechnisch sicherlich ein paar Aspekte, aber krasses Buch auch, also bringe ich dir auf jeden Fall vorbei. Mega cool. Ganz nice. Ja, geil, also in deinem Kopf wird es auf jeden Fall nicht ruhig.
Hey, da wird es nicht langweilig, da können wir jetzt noch 2 Stunden drüber reden, aber also am besten, bei mir sind Projekte immer, wir hatten es vorhin von den Energiespendern und tatsächlich ist bei mir ein großer Energiespender nichts zu tun und einfach auf meiner Terrasse zu sitzen und zu sanieren, genau, und einfach auch gar nicht aktiv nachzudenken, sondern das ist der Moment, wo mir so Ideen in den Kopf ploppen, wo ich mir so denke, hey, das hatte ich mal im Kopf und dann entwickle ich diese Idee weiter. Und so entstehen auch Projekte. Also das ist nie, dass wir uns aktiv hinsetzen und sagen, lass jetzt ein Projekt machen, sondern das ist irgendein Gedanke, wo man mal was aufschnappt und dann entwickelt sich das weiter mit, hey, man könnte vielleicht. Und irgendwann wird das expliziter und erst dann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt wird es ein Projekt. Und bei mir ist diese Zeit, wenn ich auf der Terrasse mit einer schönen Tasse Kaffee sitze und einfach nichts zu tun habe, dann kommen die Ideen schon.
Aber auch das ist nichts, wo du sagst, so jetzt setze ich mich auf die Terrasse mit einer Tasse Kaffee und dann kommen die Ideen, sondern auch das ist so ein Ding, der passiert einfach, oder?
Ganz genau, der passiert einfach. Cool. Und da muss ich jetzt auch aufpassen, weil so durch die Arbeit wird schon das Leben einfach durchgetakteter, dass die Momente trotzdem noch entstehen, wo man sich genau diese Inspiration holt, die ich zumindest jetzt nicht auf Knopfdruck hinkriege oder wo ich sonst nicht so drauf kommen würde.
Mhm. Mega. Wie ist es, wenn du wenn du fliegst oder wenn du auf so einem Wochenendtrip oder sowas bist und machst irgendwie was, kommen dir da auch wieder Gedanken für neue Projekte oder bist du da voll into it, so voll in dem aktuellen Reisethema drin, dass du gar nicht an das nächste denkst oder hast du dann schon so, boah, das wäre auch noch geil und so, also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein kreativer Pool dann ist, wenn du so.
Boah, meistens, so wie du sagst, tatsächlich gar nicht, okay, weil krass. Oft sind die Sachen einfach so intensiv, man okay. steht früh auf, man erlebt den ganzen Tag was, schaut, dass man es irgendwie abends noch schafft, überhaupt irgendwas zu essen und dann ist man da eigentlich nur im Hier und Jetzt und vor allem abends verarbeitet man dann die ganzen Sachen, die passiert sind.
Ja.
Da habe ich tatsächlich jetzt nicht so das Ding, dass ich da schon an das nächste Projekt denke. Das kommt echt cool. eher in den Ruhephasen.
Was ja auch mega gut ist, weil das ja heißt, dass du wirklich zu 100% dann auch immer dabei bist. So. Das ist ja auch ein mega Ding, also extrem wertvoll. An der Arbeit? Oder bist du auch so ein 100% Mensch? Bist du so, Arbeit ist Arbeit? Oder schweifst du ab? Muss ja mal jetzt aufpassen, wer es hört auch, ne? Aber, aber nee, das ist ja völlig nee, normal, glaube ich. Also.
Nee, gar nicht so. Also wenn Arbeit, dann Arbeit. Aber ich bin so eine, ich verliere mich oft in Pausen. Mhm. So, dann unterhalte ich mich kurz über was in der Pause.
Mhm.
Und dann bin ich lost. Also wenn ich dann eine Idee habe, was man machen könnte, dann muss ich das erstmal weiterdenken.
Ja, okay.
Und dann braucht es halt, dann braucht es halt auch mal eine Stunde, oder? Bis dann kurz dir geforscht ist, ob das gehen könnte, ob das Potenzial hat, wann ich Zeit hätte. Und dann kann ich das erstmal wieder beiseite legen.
Okay. Muss erstmal geklärt werden. Nice. Welche großen sportlichen Projekte warten auf dich dieses Jahr noch?
Ein sehr großes. Und zwar der Großglockner Ultra Trail. Ich bin so ein bisschen durch Zufall eigentlich zu diesen Laufwettbewerben gekommen. Und zwar, wie ich den Unfall hatte, lag ich halt viel daheim und wusste nicht so richtig, was tun. Und ich kam da auch, das muss man hier an der Stelle auf jeden Fall mal noch richtig wertschätzen. Und zwar konnte ich damals so von der Base und vor allem von der Lena Kunde, der Physio, habe ich Hausbesuche gekriegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, du hast damals die mobile Liege zu mir gefahren.
Ja.
Und dann wurde da hier der Service par excellence geboten. Da konnte ich natürlich hier auf die persönlichen Connections zählen. Und das war aber, also im Nachhinein war das einfach so, so wertvoll für mich, weil ich es einfach logistisch nicht geschafft hätte, so oft herzukommen. Und in der Zeit war das ein bisschen, wo ich überlegt habe, okay, ich brauche so ein Ziel für die Reha, dass ich das wirklich mache. Also das hat schon angefangen bei den Physio-Übungen, dass man da jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so Bock drauf hat. Aber man hat ja Lust auf das Resultat.
Mhm.
Also muss ich mir ein klares Ziel setzen, was eigentlich das Resultat sein soll. Da kam mir das damals halt in den Sinn, wahrscheinlich irgendwie gelesen, hey, da gibt es so Trailrunning-Wettbewerbe. Ich habe es in den Kopf gesetzt, dass ich gerne beim Innsbruck Alpine Trail Festival, wo wir auch immer im Start seid, dass ich da gerne die 65 Kilometer laufen möchte.
Das hast du dir damals schon so bei der Knie-OP?
Genau, das habe ich mir damals dann, also in der ersten Woche, das so von der Reha an den Kopf gesetzt, dass ich das machen möchte. Und tatsächlich habe ich das 11 Monate später, habe ich das wieder gemacht. Bin damals schmerzfrei durchgekommen, 65 Kilometer, 2.500 Höhenmeter.
Ja, Wahnsinn.
Und da ist so die Lust entstanden. Und dann bin ich letztes Jahr den 100er gelaufen und jetzt die 100 sind geknackt, jetzt braucht es mehr Höhenmeter, technischeres Gelände. Aber jetzt steht der Großglockner Ultra Trail mit 110 Kilometern und 6.500 Höhenmeter. Drei Pässe über 2,8 steht an.
Geil, der ist jetzt eh im Ziel. Juli, oder?
So, Juli.
August, genau. Juli. Krass, und bist du trainingstechnisch voll drin?
Voll drin. So 70 bis 80 Kilometer Wochen, 5.000 Höhenmeter.
Sauber.
Und dann noch einmal Base die Woche dazu.
Ja, mega Respekt. Ja, da auch echt nochmal Shoutout natürlich auch an die Lena nochmal auch von meiner Seite. Es war damals, den Unfall haben wir alle mitbekommen. Also wir kommunizieren ja sehr viel auch über, nicht über genau das Verletzungsbild der Patienten natürlich, aber wenn solche Ereignisse sind, wo man einfach sagt, boah, krass, und auch so dieses Mindset vom Weg zurück, das hat man sofort gemerkt, das hat sie beeindruckt, aber und das hat dann natürlich auch sie nochmal mehr angespornt, gell, da wirklich zu sagen, okay, da gibt man alles, wenn man merkt, es kommt so von beiden Seiten auch, finde ich das immer extrem spannend, dass man einfach, dass beide dann nochmal so mehr aus sich rausholen, wenn das Commitment so von beiden da ist, dass man sagt, hey, da holen wir jetzt wirklich alles raus, was geht, und ich glaube, deswegen war das damals auch schon so extrem präsent, so hier in der ganzen Base-Physio-Ecke. So. Mega cool.
Absolut.
Echt, also super spannend. Ja, also ich glaube, wie du schon sagst, wir könnten ewig weiter quatschen. Ich glaube, für alle, die jetzt nicht beim Film waren, packen den natürlich in die Shownotes, schaut euch das an, gibt's da ein paar Kommentare und Likes drunter und ein paar Shares, weil es lohnt sich einfach, da reinzuschauen. Ich glaube, jeder kann natürlich auch sich melden, was Fragen angeht, die wir dann gerne nicht weitergeben und auch irgendwie im Newsletter gerne mal weiterhin beantworten. Wir verpacken ja die Podcast seit neuestem, die liebe Anna und bis vor kurzem auch die Amelie geben da mal Gas, verpacken die Podcasts dann auch in unsere Newsletter und greifen dann nochmal das ein oder andere Thema auf. Da wird sicherlich noch die ein oder andere Frage an dich herangetragen werden, die wir dann im Newsletter nochmal beantworten. Deswegen abonniert alle unseren Newsletter, checkt es ab und dann gibt's wieder vielleicht humorvollen, witzige Infos und Tipps zu deinen nächsten Events. Und wir begleiten natürlich allein schon durch, dass du hier im Training bist, auch so deine weiteren Projekte und werden da bestimmt das ein oder andere Update mal in die Stories packen und sind natürlich immer sehr, sehr gespannt, wo es dich hintreibt, wie es dich dort umgetrieben hat, also wie es gelaufen ist, und bin ganz, ganz gespannt, was noch alles so kommt, und drückt dir natürlich auch immer für die Reisen die Daumen. Ich meine, eine schwere Verletzung hat dich jetzt, das hast du zum Glück sehr, sehr gut überstanden, also mit so einer schweren Knieverletzung überhaupt jetzt da wieder die 110 anzugehen, ist natürlich auch eh schon Wahnsinn, aber spricht für deinen Wille, für deinen Spaß an der Sache, und dementsprechend möchte ich mich sehr fürs Gespräch bedanken, hat mir großen Spaß gemacht.
Ich sag danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gefreut.
Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze, wie immer, wie unsere Trainingssessions, du weißt es, mit dem lauten Base-5-Brüll, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest. Aber ich glaube, wir hatten schon wahnsinnig viel hier drin.
Das Einzige, was ich allen mitgeben kann, ist nur einfach immer das Positive aus jeder Situation rausziehen. Und dann, wie ich immer so schön sag, und dann wird es schon.
Ja, fix. Das hat man auf jeden Fall heute hier wieder eindrucksvoll gemerkt. Vielen, vielen Dank. Also, Fäuste gehen in die Mitte, egal wo ihr gerade diese Folge hier hört. Wir zwei schreien Bass, wir zwei schreien auch Five, aber ihr brüllt mit 3, 2, 1. Bass! Five!